HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen und alles Gute für das neue Jahr. Die evangelischen Kirchen starten in so ein neues Jahr immer mit einem biblischen Leitmotto, die sogenannte Jahreslosung. In diesem Jahr ein Satz aus einer Rede Jesu, die im Lukasevangelium überliefert ist. Eine Aufforderung, barmherzig zu sein. Aber was genau meint eigentlich Barmherzigkeit? Diese Frage soll uns gleich beschäftigen. Außerdem heute in Himmel und Erde ein Gespräch mit der Kirchenmusikerin Tine Wichmann. Sie ist Professorin für populäre Kirchenmusik an der Hochschule in Heidelberg. Und ich habe sie kürzlich gefragt, wie viel Popmusik brauchen die Kirchen? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieses Jesuswort ist in den evangelischen Kirchen das biblische Leitmotto für dieses neue Jahr 2021. Was aber bedeutet das, barmherzig zu sein? Dieser Frage ist unser Autor Uwe Birnstein nachgegangen und er hat dabei entdeckt, dass das Stichwort Barmherzigkeit Christen, Juden und Muslime verbindet.
Im Mittelalter schwappte mit den christlichen Missionaren auch die gotische Sprache ins Gebiet des heutigen Deutschlands. Sie brachten das Wort Misericors mit, einen lateinischen Begriff, der aus zwei Teilen besteht. Miser bedeutet arm und elend. Cor heißt Herz. Misericors oder auch Misericordia bedeutet demnach so viel wie ein Herz für die Armen haben. Armherzi könnte sich im Gotischen daraus gebildet haben und schließlich im Althochdeutschen das Wort Barmherzigkeit.
Die christlichen Missionare brachten damit einen Begriff nach Mitteleuropa, der aus der biblischen Tradition kam. Doch das, was Barmherzigkeit meint, ist viel mehr als ein religiöser Begriff. Barmherzigkeit beschreibt einen Charakterzug. Wer barmherzig ist, öffnet sein Herz, lässt sich im Herzen anrühren von der Not anderer Menschen. Barmherzig zu sein führt allerdings nicht nur zu Mitleid oder Betroffenheit. Barmherzig zu sein führt zum Handeln.
Barmherzigkeit hat auch mit Frömmigkeit zu tun, ja, aber nicht nur. Um barmherzig zu sein, muss man nicht unbedingt fromm sein. Die Voraussetzung ist, hinschauen und hinsehen, wo Not herrscht, sich anrühren lassen vom Leid anderer. Und dann beherzt eingreifen.
Das können nicht nur Fromme. Trotzdem hat Barmherzigkeit etwas mit dem Glauben zu tun. Wer etwa in der biblischen Tradition steht, findet dort ein starkes Vorbild für Barmherzigkeit. Gott wird mehrmals in der Bibel als barmherzig beschrieben, im Sinne von geduldig und gnädig. Was bedeutet, Gott lässt sich anrühren vom Leid der Menschen. Er ignoriert es nicht, sondern steht den Menschen bei, egal ob sie verschuldet oder unverschuldet in eine missliche Lage geraten sind. Gott sieht das Leid und die Not und geht nicht vorbei. Es jammert ihn. Er beugt sich herab zu den Niedergeschlagenen. Er erbarmt sich, er kümmert sich. Tröstliche Gedanken für alle, die Beistand brauchen und ein stärkendes Vorbild. Wenn sogar Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erden, barmherzig ist, dann können und sollten die Menschen doch erst recht barmherzig sein.
Aber wie geht das, barmherzig sein?
Nächstenliebe, sich um andere kümmern und auch mal zurückstecken können und alles geben, damit es anderen genauso gut geht wie mir selbst.
Für das Wort Barmherzigkeit etwas Gutes für andere tun, denen es nicht so gut geht, zum Beispiel wie uns.
Ja, anderen Menschen helfen und andere Menschen achten.
Jugendliche des Bistums Mainz fragten Passanten auf der Straße. Die Stimmen, die sie einfingen, spiegeln die Vorstellungen vieler Menschen. Barmherzigkeit mag ein altes Wort sein, aber was es bedeuten könnte, wird auch heute für wichtig befunden, von Jungen wie von Alten. Schon die frühen Christen haben sich das zu Herzen genommen. Sie sorgten sich um die Armen, Witwen und Waisen. Sie besuchten Kranke und Gefangene, kümmerten sich um die Opfer der Leistungsgesellschaft. Rund um die Kirchengemeinden entstanden und entstehen bis heute Netzwerke der Barmherzigkeit. Oft unsichtbar, aber auch in großem Maßstab, in Form großer Institutionen, Caritas oder Diakonie.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Der Ausspruch Jesu ist im Lukas-Evangelium überliefert, im christlichen Teil der Bibel. Der Jude Jesus kannte ihn aus den heiligen jüdischen Schriften. Barmherzigkeit überwindet offensichtlich die Grenzen der Religionen. Im Judentum spielt sie eine genauso große Rolle. Und die Wurzel vieler christlicher Gedanken findet sich in der Tora, dem ersten Teil der Bibel. Sie steht im Mittelpunkt der jüdischen Gottesdienste, die auch in Frankfurt gefeiert werden. Der dortige Rabbiner Avichai Apel erklärt, was Barmherzigkeit aus jüdischer Sicht bedeutet.
Also wir sehen auf jeden Fall, dass es gibt Barmherzigkeit in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage, wenn man das sieht, wie reagiert man? Dann sagt uns die Tora sehr deutlich und da erklären die Weisen Folgendes. Wenn wir davon sprechen, dass Gott ist barmherzig, es ist nicht nur, um zu sagen, Gott ist barmherzig, wie schön, sondern die Aufgabe ist, dass wir davon was lernen zu unserem Leben und dass wir bei uns die gleichen Fähigkeiten und Tugenden entwickeln werden. Wir werden nie Gott sein, aber wir können uns verbessern.
Barmherzigkeit hat ein religiöses Fundament. Darin sind sich Juden und Christen einig. Und auch darin, ob gläubig oder nicht, spielt keine wesentliche Rolle. Das Herz zu öffnen und Menschen zu helfen, können auch Menschen, die nicht an ein höheres Wesen glauben. Der Maßstab der Barmherzigkeit liegt nicht im Glauben, sondern im Tun. Die jüdische Gemeinde lebt jedenfalls das, was sie lehrt. Ihr soziales Angebot ähnelt dem der Kirchen. Hilfsbedürftige werden beraten, etwa Migranten oder Holocaust-Überlebende und deren Angehörige. Behinderte und Angehörige von Pflegebedürftigen finden Unterstützung. Barmherzigkeit findet im Gemeindeleben ihren Platz. Rabbiner Apel weist darauf hin, das bedeutet nicht, dass Menschen mit Hilfe überschüttet werden. Barmherzigkeit hat auch wohlüberlegte Grenzen.
Zum Beispiel, wenn ich so gnädig bin, und ein Kind zu mir kommt und sagt, ich möchte ein Bonbon bekommen, dann gebe ich ihm auf jeden Fall ein Bonbon. Und wenn er 10 Stück möchte, wenn ich gnädig bin, dann gebe ich ihm auch 10 Stück. Aber wenn ich barmherzig bin, dann gebe ich ihm nur 2 und nicht 10. Weil ich passe auf seine Bedürfnisse. Ich überlege mich, was auch korrekt und richtig wird. Und das ist eine hohe Forderung, dass wir haben, nicht nur zu geben. Geben ist wichtig. Aber wie gibt man? Wenn es gibt Menschen, die das, was wir ausgeben, zu was Falsches benutzen, dann sind wir nicht mehr barmherzig. Dann sind wir vielleicht gnädig, aber mit falschem Verständnis.
Die Bilder ähneln sich. Auch in Moscheegemeinden findet vielfältige soziale Arbeit statt. Barmherzigkeit hat hier in der dritten der sogenannten monotheistischen Religionen einen hohen Stellenwert.
Der Prophet Mohammed sprach, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, der Muslim, dessen Nachbar hungert, er sich jedoch satt schlafen legt, ist kein guter Muslim.
Spricht der Frankfurter Imam Dr. Mohammed Johari über Barmherzigkeit. Da wirkt es so, als spitze der Islam die Barmherzigkeitsaufforderungen seiner Geschwisterreligionen Judentum und Christentum noch zu. Erstaunlicherweise findet sich eine große Gemeinsamkeit. Weil Gott barmherzig ist, sollten auch die Gläubigen es sein.
Die gleiche Aussage ist in Bezug auf die Barmherzigkeit auch im Koran getätigt, wenn es beispielsweise heißt, Arrahimuna yarhamuhumur Rahman. Also dem Barmherzigen wird der Alabama barmherzig sein. Und im Koran heißt es, vergebt und seid nachsichtig, liebt ihr denn nicht auch, dass Allah euch vergibt und Allah ist vergebend und barmherzig. So tue Gutes, wie auch Allah dir Gutes getan hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich an Gottes Barmherzigkeit erinnere, innerlich spürend, dass er mir weiterhin Gnaden gibt, obwohl ich mir diese nicht verdiene, dadurch kann ich auch nachgiebig anderen Menschen gegenüber sein, und ihnen vergeben, weil ich auch Vergebung von Gott verspüre, die man dann auch weiterreichen möchte. Also Liebe, Barmherzigkeit sind Energien, die muss man auch weiterleiten.
Erbarmet euch.
Und was macht das eigentlich so schwierig?
Problem ist auf jeden Fall Geiz. Also viele Menschen haben Probleme damit, vor allem jetzt mit, auch wieder Beispiel mit den Flüchtlingen, dass sie bei uns sind und wollen nicht helfen, barmherzig sein. Und ich denke, Geiz ist ein großes Problem.
Für mich selbst nicht. Ich finde nur, die Menschheit ist hier sehr, sehr egoistisch geworden. Ja, keiner will etwas tun und keiner, was vor allen Dingen, was ich jetzt erlebe, auch im Altenheim, das schiebt man alles so vor sich, ja. Man will nur, meint nur, Jugend zählt. Aber irgendwann wird man ja auch mal alt und krank und ist froh, wenn man Hilfe bekommt. Ja.
Was schwierig ist. Vielleicht, dass es auch immer wieder mal ausgenutzt wird, sage ich jetzt mal, von anderen Leuten. Also, dass man das selbst vielleicht gut meint, aber dass es von anderen dann doch eher ausgenutzt wird, ja.
Es scheint so zu sein. Barmherzigkeit hält die Welt zusammen. Sie überschreitet die Grenzen von Religionen und Weltanschauungen, von Nationen und anderen Unterschieden. Barmherzigkeit ist der Wert, der von allen anerkannt und geschätzt wird. Und alle stehen vor derselben Frage: Was, wenn von mir Barmherzigkeit gefordert würde? Und wie schaffe ich es, so barmherzig zu leben, wie ich es selbst von mir erwarte?
Barmherzigkeit, das biblische Leitmotto der evangelischen Kirchen für das Jahr 2021, fordert auf zu barmherzigem Handeln und zugleich verbindet der Ruf nach Barmherzigkeit Christen, Juden und Muslime. Das war eine Spurensuche von Uwe Bernstein.
HR Info. Himmel und Erde.
Kirchenmusik. Das ist für viele im Kern Bachchoral und Orgelgebraus. Das ist aber bei weitem nicht alles. An der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg kann man seit diesem Jahr auch populäre Kirchenmusik studieren. Eine Kooperation mit der Pop-Akademie in Mannheim. Die Pianistin und Sängerin Tine Wiechmann ist die Professorin des neuen Studiengangs. Und ich habe kürzlich mit ihr über Popmusik in der Kirche gesprochen und sie gefragt, was eigentlich gemeint ist mit populärer Kirchenmusik.
Dieser Begriff ist natürlich schon ein großer und ob unter populär das, was gerade aktuell angesagt ist oder ein abgestecktes Genre gemeint ist, darüber lässt sich schon jetzt trefflich sprechen. Aber wir meinen in diesem Fall mit diesem Begriff, mit dem Popkirchenmusikbegriff, moderne Genres, die neben ein wenig traditioneller Kirchenmusik, wie wir sie kennen, mit der Orgel und mit klassischen Chören, sich mit Popmusik als Genre beschäftigen, sprich Rock, Pop, Jazz, Einflüssen der aktuellen Zeit, das, was gehört wird, das, was aktuell neu aus einer Jugendkultur heraus entstanden ist und aktuell produziert wird.
Also nicht, dass ein Johann Sebastian Bach nicht auch irgendwie populär wäre.
War und ist, ja. Ja,
genau. Was singen Sie denn lieber in der Kirche, Bachchoral oder Popsong?
Ich kann das gar nicht werten. Ich singe beides unglaublich gern, aber ich weiß, dass ich das eine, also den Bachchoral können andere Leute deutlich besser singen als ich und darum fühle ich mich natürlich sicherer mit den Popsongs, aber ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen. Ich liebe beides.
Was schätzen Sie an dem einen und an dem anderen?
Ich habe ja auch mal an einer klassischen Hochschule studiert. Natürlich beschäftige ich mich viel mehr und in den letzten Jahren auch immer mehr mit Popmusik. Darum wohnt Bach für mich auch eine gewisse Fremde und eine gewisse Distanz inne. Das schätze ich sehr.
Ach, diese Fremdheit schätzen Sie?
Ja, ich bin ja auch gar nicht in einem christlichen Haushalt aufgezogen und darum nach wie vor erlebe ich auch die Kirche manchmal als Ort einer gewissen Fremde und einer gewissen Würde. Und das genieße ich sehr, dass das manchmal ein Teil ist, der nicht mein alltägliches Selbst auch hervorbringt, sondern eine besondere Stimmung.
Ich frage deshalb nach, weil die Kirchen ja manchmal das Problem haben, dass viele Menschen, ich sage mal, befremdet sind durch, wie man sich in der Kirche gibt, auch durch die Musik, die in der Regel in der Kirche gespielt wird und deswegen abgeschreckt werden. Und dass Sie diese Fremdheit durchaus auch als was Positives empfinden.
Ja, ich glaube, das geht aber auch nur deswegen, weil ich durch meine Arbeit an der Schule, das war ja eine christliche Schule, und auch als nebenamtliche Kirchenmusikerin und auch schon länger als Dozentin für Rock-Pop-Jazz-Gesang an der Hochschule, die Kirche ja ein ganz alltäglicher Ort für mich geworden ist. Und die Fremde im Vertrauten, das ist etwas, was ich sehr schätzen kann. Wenn es die Fremde in der Fremde wäre, glaube ich, wäre es nicht so.
Wie viel Popmusik gehört in die Kirche? Darüber sprechen wir heute. Und wir müssen mal, glaube ich, so ein wenig beschreiben, was das eigentlich ist oder sein kann. Wenn wir mal so ein paar Jahrzehnte zurückgingen, da fingen ja irgendwann junge Leute an, mal ein Schlagzeug und ein E-Piano und Gitarren in die Kirche zu schleppen. Dann sprach man von Sacropop zum Beispiel oder NGL, die Abkürzung steht für Neues Geistliches Lied. Ist das noch etwas, was heute noch so lebendig ist?
Je nachdem, wen man fragt, stößt man da auf Abwehr. Ich weiß, dass das viele den Begriff Sacropop überhaupt nicht gern hören. NGL, habe ich das Gefühl, ist etwas liebevoller aufgenommen worden. Vieles davon findet sich ja auch in den Regionalteilen des Gesangbuches wieder. Und da habe ich das Gefühl, das hat noch mehr diese Liedermacher-Tradition. Klar, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich spiele es regelmäßig in Gottesdiensten.
Sie haben es schon erwähnt, es gibt so in den evangelischen Landeskirchen zu dem Gesangbuch entweder so Ergänzungsbände oder in Überarbeitungen kommen dann in so Anhangsteilen auch mal neuere Lieder rein. Da ist ja tatsächlich so ein bisschen was reingeflossen aus dieser Szenerie, also gerade aus dieser Liedermacherecke.
Ja, in den verschiedenen Landeskirchen kamen zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Anhänge raus. Hier in Hessen ist es das EG Plus, ein sehr hübsches lilanes Buch. Bei uns in Baden ist es der Anhang, wo wir dich loben, wachsen neue Lieder. Ja, und ich erlebe zuletzt in Gottesdiensten, dass oft darauf geachtet wird, dass beides irgendwie vorkommt. Dass es jetzt auch in den Corona-bedingt kurzen Gottesdiensten dann mal ein bei uns NL-Lied und ein EG-Lied gibt. Und dass sich das etabliert.
Einer dieser Titel hat es sogar mal in die Charts geschafft, muss man mindestens.
Der ist aber im EG, der ist nicht im Anhang.
Ja, genau. Danke für diesen guten Morgen, wirklich ein Hit geworden. Aber die Frage, die sich daran anschließt, ist das eigentlich Ziel, dass sozusagen Popmusik, die im Raum der Kirche entsteht, ja auch ihren Weg findet zu einem säkularen Publikum?
Das ist jetzt natürlich eine sehr komplexe Frage und ein sehr polarisierender Titel.
Ja.
Mir gefällt die Definition von Popmusik als eine zeitgeistliche Strömung, die aus einer Jugendkultur heraus entsteht. Und wenn wir das anwenden, dann ist, danke für diesen guten Morgen, das ja nicht. Das ist ja nicht aus einer Jugend und auch ein bisschen Anti-Haltung vielleicht, sondern das ist ja ganz bewusst für ein Ziel von Menschen, die diesen Raum kennen, komponiert worden. Aber Ihre Frage war, ist es das Ziel, kommerziellen Erfolg mit Popmusik in der Kirche zu machen? Ich finde, das sollte nicht das Ziel sein. Ziel sollte sein, dass sich etwas entwickelt, weil es in den Gemeinden mit den Musikern funktioniert. Wenn nebenbei was überregional erfolgreich ist, und das sehen wir ja zum Beispiel auch bei Praise and Worship Musik, vornehm, das haben wir in Deutschland noch nicht so stark wie zum Beispiel in Amerika und Australien. Hillsong United ist da ein Stichwort. Wenn es dann nebenbei kommerziell erfolgreich sein sollte, bin ich die Letzte, die was dagegen hat. Aber ich würde Musik nicht auf dieses Ziel hin komponieren wollen.
Hillsong United. Ich greife das Stichwort ruhig mal auf. Worship-Musik, Praise-Musik, im Deutschen spricht man dann von Lobpreis-Musik. Das ist ja so eine Szene, die tatsächlich im englischsprachigen Raum, ja, im Bereich professioneller, kommerzieller Musik auftaucht.
Die in Deutschland
den
auch.
Playern spielt. Ja.
Also es gibt viele Musiker in Deutschland, die sehr professionell in diesem Bereich arbeiten.
Wir müssen uns das, glaube ich, mal vor Ohren führen. Wir haben einen kleinen Auszug aus dem Programm von Hillsong United, einer australischen Gruppe. Wir hören mal kurz rein. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. So I will call upon your name. Worship Music ist das von der australischen Gruppe Hillsong United. Tine Wichmann, wie hören Sie das? Ist das was, was wir mehr brauchen in unseren Gemeinden?
Also diesen Song speziell mag ich gern und singe ihn auch gern regelmäßig.
Oceans heißt der Titel.
Genau. Diese Art von Musik sollte man als Popkirchenmusikerin kennen. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Was diese Musik kann, ist Menschen schnell einen Zugang gewähren. Die Melodien, die Akkorde, die Texte sind oft so gearbeitet, dass man schnell mitmachen kann. Und im Gegensatz zum Gemeindelied, bei der die übliche Szene so ist, dass jemand an der Orgel spielt und die Gemeinde singt und damit auch die Verantwortung für das Singen übernimmt, ist es bei Praise and Worship Music meistens so, dass eine Band vorne steht und ein Sänger, eine Sängerin diese Lieder singt und nur der Text, nicht die Noten, angebeamt werden. Und so muss die Gemeinde nicht die Verantwortung allein für den Gesang tragen, kann aber ganz schnell einsteigen, selbst wenn sie die Lieder noch nicht kennt. Das birgt eine Chance, Menschen mitmachen lassen zu können, schnell eine singende Gemeinschaft aufbauen zu können, ohne dass man vorher, wie vielleicht in mancher Gemeinde, Noten lesen können und sich auch auf sehr alte Musik, die man sonst womöglich nicht kennt, einlassen können. Das muss hier nicht gegeben sein, sondern man kann schnell rein. Und man wird schnell emotional. Das sind Stärken. Ich muss aber oder möchte anmerken, dass ich da auch eine Gefahr drin sehe. Diese Emotionalisierung und das schnelle Mitmachen muss reflektiert werden. Denn ein Problem von Worship-Music, die aus Amerika oder Australien in diesem Falle zu uns kommt, ist, dass da oft auch eine andere Theologie hintersteckt. Und dass in den Texten eine Theologie verhandelt wird, die bei uns nicht ganz passt. Zumindest in der Landeskirche nicht. Und wenn ich das dann unreflektiert einsetze, dann sehe ich das sehr kritisch.
Die Musik ist ja auch im überwiegend beheimatet in Gemeinden, die freie evangelische Gemeinden zum Beispiel sind oder in Gemeinden, die zu den Pfingstkirchen gehören. Und da ist ja diese Emotionalisierung auch tatsächlich gewollt.
Ja.
Brauchen wir in den landeskirchlichen Gemeinden vielleicht doch ein bisschen mehr Emotionen?
Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Ich wünsche sie mir. Natürlich müssen wir da auch unsere lutherische Tradition nicht verleugnen. Das hat und das zu durchdenken und sich bewusst zu machen, was ich da überhaupt singe, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und auch die individuelle Verantwortung, was denn mein Glaube ist, die Möglichkeit, mich mit den Texten auseinanderzusetzen, darüber ins Gespräch zu kommen und nicht jemanden zu haben, der mir sagt, so und so ist das, fertig, glaub das oder ist es halt falsch. Aber ich glaube, dass das nicht einem emotionalen Gottesdienst zuwiderläuft. Ich merke, dass die Kirche für mich ein sehr guter Ort für Emotionen sind. Dass ich mich da gut auf Emotionalität einlassen kann. Aber es darf eben nicht so sein, dass man da reinkommt, emotionalisiert wird und hinterher kriegt man mit, was man da eigentlich gerade Kleingedrucktes im Text unterschrieben hat, in dem man es gesungen hat.
Ja. Sie haben es schon erwähnt, dass diese Musik Zugänge eröffnet, leicht zugänglich ist. Die Kirchen haben ja gerade das Problem, dass sie für viele fremd werden, dass die Zugänge schwer sind. Und gerade in so einem Alterssegment, wo die Menschen eher mit Popmusik, Popkultur aufgewachsen und geprägt sind. Also müssten die Kirchen nicht doch noch viel, viel mehr das nutzen, um auch Zugänge zu eröffnen?
Na, da kriege ich ein bisschen Schwierigkeiten, wenn die Musik so funktional eingesetzt wird. Wenn wir sagen, ah, wir haben ein Problem, wir möchten wieder mehr Leute, ja, dann machen wir eben ein bisschen Popmusik. Dann wird es so mit einer Absicht und einer Wirkung eingesetzt. Ich möchte Menschen gern einladen und ein Mitmachen eröffnen. Ich glaube übrigens gar nicht unbedingt, dass das mit klassischer Musik, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen darf, viel schlechter geht. Das wollte ich nicht gesagt haben. Wir kennen ja auch viele Choräle, die allgemein sehr bekannt sind. Und in einen Lobe den Herrn einzustimmen, ist, glaube ich, auch sehr emotional und auch zugänglich. Das denke ich schon. Ich glaube aber, dass Popmusik im Bereich von vielen Menschen im Alltag eine größere Vertrautheit und dann, wenn ich an vorhin wieder anknüpfe, ein Vertraut im Fremd oder ein Fremd im Vertraut ermöglichen.
Ein Stichwort müssen wir noch kurz ansprechen, das ist das Stichwort Gospel. Das ist ja tatsächlich im Grunde auch eine sehr boomende Szene, wo auch in den Kirchen investiert wird mit Gospel-Kirchentagen, Fortbildungsmaßnahmen und ja, sich ganz viele Leute dafür begeistern können.
Aber ja, das ist eine sich entwickelnde Szene und Gospelchöre erlebe ich in vielen Gemeinden und da entwickelt sich in Europa eine ganz eigene Tradition, die mal einen ordentlichen Schub aus Skandinavien bekommen hat, die von Tore W. Aas und Hans Christian Jochimsen und Arrhenius mitgeprägt waren. Das fand ich sehr besonders bereichernd, dass sich so auch ein europäischer Gospel neben einem traditionell amerikanischen Gospel, den wir ja auch irgendwie nur so bedingt singen können. Einige Songs entstammen ja auch einer Tradition, die man nicht unreflektiert und eins zu eins übernehmen kann.
Wie viel Popmusik soll oder kann in den Kirchen sein? Darüber habe ich gesprochen mit Tine Wichmann. Sie ist Sängerin und Pianistin und Professorin eines neuen Studienganges für populäre Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Und das war die erste Ausgabe von Himmel und Erde im neuen Jahr. Den Podcast finden Sie bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und genießen Sie den Sonntag.